Dürft gerne eure Bibel aufschlagen im Buch Sacharja. Ich möchte euch gerne die Verse 7 bis 17 gleich vorlesen. Wir sind in der ersten Nachtvision. Wir sind im zweiten Teil von dem Buch Sacharja. Den ersten Teil haben wir uns angeschaut, waren nur 6 Verse, aber es waren die Einleitung. Und jetzt sind wir in dem zweiten Teil. Und da geht es um die 8 Nachtvisionen. Die erste Nachtvision, mit der beschäftigen wir uns, haben auch schon 1-2 Bibelstunden Zeit für sie genommen. Und sie nimmt auch recht viel Platz ein im Vergleich zu den anderen Nachtvisionen, auch vom Umfang, aber auch vom Inhalt. Warum? Weil auch sie wiederum diese ersten Nachtvisionen wie eine Einleitung in die Nachtvisionen sind. Also es ist so eine Grundvision, da wird uns eine Grundbotschaft vermittelt und das wird alles darauf aufgebaut. Also das, was hier verkündigt wird, das, was wir gezeigt und gesagt bekommen, das wird dann in den anderen Nachtvisionen vertieft oder erklärt und bezieht sich immer auf das, was wir hier haben. Und was haben wir hier? Dass der Herr sich nochmal Jerusalem erbarmen wird und dass es nochmal erwählen wird und dass er seine Stadt bauen wird. Und das auf welcher Grundlage das tun wird, das gucken wir uns gleich an. Lasst uns also diese Nachtvision nochmal lesen, ab Vers 7, Kapitel 1. Am 24. Tag, im 11. Monat, das ist der Monat Schebat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechias, dem Sohn Idos. Ich schaute des Nachts und siehe, ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt, und er hielt zwischen Myrten im Talgrund, die im Talgrund waren, und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Pferde. Und ich sagte: Was bedeuten diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich selbst will dir zeigen, was diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach: Das sind die, welche der Herr ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir sind auf Erden umhergezogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach: Herr der Herrscharen, wie lange willst du dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, die du verwünscht hast, die 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Rufe aus, so spricht der Herr der Herrscharen. Ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion, und mit großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen. Sie nämlich, als ich nur wenig zürnte, haben sie zum Unheil geholfen. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll da gebaut werden, spricht der Herr der Herrscharen, und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Rufe weiter aus, so spricht der Herr der Herrscharen. Meine Städte sollen noch überfließen vor Gutem, und der Herr wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen. Das ist die erste Nachtvision. Bevor wir da wieder einsteigen und ich euch zeige, was der Engel des Herrn für eine Botschaft mit zu teilen hat, was er vom Herrn der Herrscher hört und weitergibt, darf ich ganz kurz noch an die letzte Bibelstunde euch erinnern. War ja nicht ohne Grund, warum ich da letztes Mal so da eingestiegen bin, um einfach gedanklich und inhaltlich uns auszurichten, damit wir verstehen, um was es hier geht. Wir lesen auch solche Verse und solche prophetischen Worte aus dem Kontext des neuen Evangeliums im Licht Jesu Christi und in der Verheißung, in der Erfüllung in ihm. Das heißt, wir verstehen, wie Paulus im Epheserbrief gesagt hat, dass in Jesus Christus wir an allen Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, die über Jerusalem ausgesprochen, über Zion ausgesprochen hat, über sein Haus, über den Tempel ausgesprochen hat, dann verstehen wir, dass alle diese Verheißungen in Jesus Christus uns auch gelten. Und wenn ich uns meine, dann meine ich nicht Juden, sondern auch Heiden. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir dürfen das für uns in Anspruch nehmen. Und Paulus hat gesagt, dass Gott das Plan, das von Anfang an schon war, er es schon verkündigt hat, aber es war noch ein Geheimnis, es war noch nicht so klar. Zu der Zeit Sacharias zum Beispiel, als er das verkündigt hatte, oder zu der Zeit der anderen Propheten, hat das Gott zwar schon gesagt, aber es war ihnen noch nicht offenbar. Sie verstanden nicht, auf welche Art und Weise. Warum verstanden sie das nicht? Weil die Erfüllung sie immer in buchstäblicher Art und Weise verstanden. Also sie dachten, dass genauso in dieser Art und Weise, sie kommen zurück aus Babylonien, aus dieser Gefangenschaft, kommen zurück in das buchstäbliche Land Israel. Und dann beginnt Gott da die Stadt zu bauen, den Tempel zu bauen, das Volk wieder aufzurichten. Und dann denken sie, das ist die Erfüllung. Und dann kommt der Messias und dann wird er alle Feinde zerstören, wird da regieren, auf dem Thron sitzen. Das ist das Verständnis gewesen. Und das war, bis Jesus kam, war dieses Verständnis. Und sie begriffen nicht, und dies wurde ihnen noch nicht offenbart, dass eben all diese Ereignisse übrigens, die auch so stattgefunden haben, eben nur Schatten und Bilder waren, aber dass Gott damals schon durch die Propheten von einer viel größeren Stadt geredet hat, von einem weit größeren Tempel geredet hat und das eben nicht irdisch, nicht buchstäblich, sondern in Jesus Christus erfüllt. Und das ist jetzt wichtig. Die Verheißungen des Alten Testaments und des Buches in Sacharja gelten uns in Christus. Das ist das Schöne. Also in und durch Jesus können wir das auch für uns in Anspruch nehmen. Und das können wir nicht sagen, das ist für Israel allein. Das gilt auch uns, den Heiden. Aber es ist nicht nur, dass durch Jesus Christus uns das gilt, sondern das erfüllt sich auch in Christus. Das bedeutet, dass Jesus die Erfüllung ist. Das heißt, ich will mal so formulieren, dass Jesus die Stadt ist, dass Jesus das Haus ist, dass Jesus Zion ist, dass Jesus Jerusalem ist, dass all das Jesus ist. Und wir alle, sowohl als Juden und Heiden, Anteil an diesem Jesus haben, an all diesen Verheißungen, dass wir Anteil an ihm haben und somit Schutz, Sicherheit, Anbetung, Gemeinschaft und für das alles, was diese Schattenbilder stehen. Denn wir verstehen, dass wenn Gott sagt, ich will mein Haus bauen, dann wissen wir, von welchem Haus die Rede ist. Das ist da, wo das Volk Gottes Gott begegnet, mit dem Gemeinschaft hat. Deswegen reden wir vom Haus Gottes, Gemeinschaftshaus. Wir kommen zusammen, wir kommen in die Gegenwart Gottes. Wir verstehen, wenn es von einer Stadt die Rede ist, dann ist der Grund, warum man in einer Stadt lebt, das hat was mit Sicherheit zu tun, mit Leben, mit Versorgung, mit all diesen Dingen, Infrastruktur und. Aus diesem Grund ziehen Menschen in die Städte. Und deswegen gibt es eine Mauer um diese Stadt. Das heißt, es wird beschützt und es gibt Soldaten, die das tun und so weiter. Das heißt, hinter diesem Bild versteckt sich nicht, sondern verbirgt sich diese Wahrheit, dass Gott sagt, da könnt ihr leben, da habe ich Wohnungen für euch bereitet. Und das ist ein sicherer Ort und der Feind darf nicht kommen und angreifen. Und wenn, dann wird es verteidigt und ihr seid sicher bei mir. All diese Bilder, die wir von Realitäten kennen, von wirklich buchstäblichen Städten und Häusern und so weiter. Aber die deuten auf eine weit größere Sache, auf eine weit größere Erfüllung. Und das ist mit diesem Hintergrundwissen ist wichtig für uns, solche Prophetie zu lesen. Nicht nur das gilt auch uns in Jesus, sondern es erfüllt sich auch in Jesus. Und mit diesen kurzen Wiedererinnerung von einer Woche gehen wir jetzt in diese erste Nachtvision noch einmal hinein und ich gehe noch einmal mit euch durch und versuche, sie zu erklären. Und ich bemühe mich, ich möchte, hoffentlich gelingt es mir, euch diese Nachtvision so auszulegen, dass ihr das Verständnis habt, dass ich da verstehe, wenn ich das lese. So, dass es Sinn für euch auch macht und dass es auch in dieser Art und Weise in Christus erklärt wird. Ich werde mich bemühen, das heute zu tun. Die erste Nachtvision, also Zacharia sieht, wir haben es gesehen, ein Mann. Wir haben gesehen, dass dieser ein Mann der Engel des Herrn ist. Es ist spannend und interessant, wie das Wort Gottes uns das aufzeigt, dass obwohl Zacharia ein Mann sieht, es aber der Engel des Herrn ist. Das heißt, es ist nicht sofort offensichtlich, dass es der Engel des Herrn ist. Wir haben Paralleltexte angeschaut, könnt ihr euch erinnern, wir haben uns das Buch Richter angeschaut, bei der Ankündigung der Geburt von Simson, dass da genau die Eltern auch zuerst einen Mann gesehen haben und dann später gemerkt haben, oh, das ist ja der Engel des Herrn. Und dann haben gemerkt, das ist ja der Herr selbst. Und dann haben sie Angst gehabt, sie müssen sterben, weil sie den Herrn gesehen haben. Das heißt, dieser Mann, den Zacharia sieht, ist der Engel des Herrn selbst. Und dieser Engel des Herrn redet in dieser Autorität und Vollmacht so, dass es der Herr ist. Ich will andersrum sagen, wenn wir im Alten Testament vom Engel des Herrn reden, dann reden wir von der Art und Weise, wie der Herr selbst, und wir wissen, dass es unser Herr Jesus Christus, sich im Alten Testament hat sichtbar werden lassen. Gott hat gesprochen durch eine Stimme und sie hörten. Das kann er. Er kann laut sprechen, er kann leise in die Herzen hineinsprechen, aber er zeigt sich nicht. Wenn Gott spricht, dann ist es Donner und es ist ein Gewitter und es ist Furcht und Zittern und es ist gewaltig, dass die Menschen Furcht davon haben. Sie können seine Stimme nicht reden. Wenn Gott sich Menschen aber mitteilt, dass sie nicht gleich sterben, dass sie nicht umfallen, dass sie die Worte verstehen und nicht sagen, wie damals zu Mose, sag Gott, red du, er soll nicht zu uns reden, wir sterben. So offenbart er sich in einem Boten, in einem Engel. Und wenn an der Engel des Herrn kommt, dann ist es nicht nur einfach ein Bote, der weitergibt, sondern Gott redet durch diesen Engel und es ist so, als ob Gott selbst redet. Also der Engel kommt nicht und sagt, ich sage dir was vom Herrn, sondern er sagt, so spricht der Herr. Und dann spricht er und dann hört der Prophet die Stimme des Herrn. So war es bei Johannes, so bei Hesekiel, so ist es auch zum Beispiel bei Zacharia. Und das macht die Schrift so fein, dass wir auf der einen Seite einen Mann haben, einen Engel des Herrn haben und der unterschieden wird. Und zugleich aber sehen wir, es ist doch der Herr. Und obwohl er wieder zu dem Herrn redet, merken wir, es ist doch trotzdem der Herr. Ich zeige das auch gleich im Text, wie das verwoben und wie das miteinander verwoben. Das ist wirklich künstlerisch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist sehr, das kann kein Mensch aus sich ausdenken, sowas. Und das kann man auch nicht verstehen, es sei denn, der Herr zeigt es uns und wir verstehen, okay. Weil man sagt, das widerspricht sich. Doch ein Mann und dann ist es wieder der Engel des Herrn und dann redet zu Gott und sagt, Herr, wie lange noch? Und dann ist aber wieder selbst, der die Antwort gibt, das widerspricht sich. Aber es widerspricht sich nicht für uns, weil wir verstehen, weil dieser Herr, der sich hier offenbart im Engel des Herrn, der Herr Jesus Christus ist. Und wir verstehen aber, dass der Herr Jesus Christus wer ist? Der ewige Gott. Und da es nur einen Gott gibt, aber wie er sich in Personen zeigt, in der Dreieinigkeit, haben wir diese Unterschiede. Und das ist, wie gesagt, für einen Menschenverstand nicht ganz einfach, aber der Geist gibt unserem Zeugnis, dass es wahr ist. Also, Zacharia sieht diesen Mann und er weiß sofort, er will ihm Dolmetschen. Ich habe zu Hause eigentlich geübt, aber übersetzen, haben wir es auch schon letztes Mal gesagt, eigentlich ist es besser. So, er will es. Und er weiß sofort, er muss sich an ihn wenden und sagt, was bedeuten sie? Erinnert euch, nicht, es ist nicht entscheidend die Farben, es ist nicht entscheidend, warum diese drei Arten von Pferden, sondern es ist entscheidend, hier haben wir ja eine Armee, die dahinter steht. Vers 9 nochmal, und ich sagte, was bedeuten sie, mein Herr? Und der Engel des Herrn redete mit mir und sprach, ich selbst will dir zeigen, wer diese sind. Und ich finde, das ist nicht ohne Grund, ich selbst will es dir zeigen. Versteht ihr? Nicht der Herr will dir zeigen. Der Herr hat eine Botschaft, ich selbst sage es dir. Warum bedeutet ich selbst? Ich kann es dir selbst sagen, weil es der Engel des Herrn ist. Der Herr redet, ich selbst, der Herr sage es dir. Ich glaube, das ist der Grund, warum sage ich selbst, weil sonst ist es ein bisschen arrogant. Ja, ich selbst sage es dir. Nein, es ist wirklich, weil es nicht nur ein Mann ist, auch nicht nur irgendein Bote, sondern weil es der Engel des Herrn ist. Der Herr sagt, ich offenbare mich dir selbst. Und spricht zu ihm und sagt, ich selbst will dir zeigen, wer diese sind. Und dann sagt er, und dann wechselt es wieder und sagt, der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach. Merkt ihr? Der Herr sagt, ich selbst will es dir sagen, das ist der Engel des Herrn. Und dann sagt, und der Mann spricht. Es ist ein und dieselbe Person. Zacharia sieht ihn als einen Mann, aber es ist ein Engel des Herrn. Dann sagt er folgendes, Vers 10. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, das sind die, welche der Herr ausgesandt hat, und jetzt merkt euch, ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen. Die der Herr ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen. Wer hat sie ausgesandt? Der Herr. Der Herr der Herrscharen. Das sind unter anderem seine Herrscharen. Wir wissen, er ist der Herr der Herrscharen über die Herrscher im Himmel, über die Herrscher auf der Erde. Aber das ist das, der Herr hat sie ausgesandt. Das sind dienstbare Geister, es ist die geistige Welt, das ist die Engelswelt und sie haben einen Auftrag bekommen. Auch nochmal das, wir müssen nicht in uns bildhaft jetzt vorstellen, wie die in der geistigen Welt auf Pferden rumreiten. Wo genau sie alles umherziehen und wo sie kommen und wie lange das dauert, das ist nicht der Punkt. Nochmal, das ist ein Bild, das ist eine Vision, ein Traum. Wir müssen nur begreifen, in der geistigen Welt, da herrscht höchste Aktivität. Und der Herr regiert und herrscht auch in dieser geistigen Welt durch seine Engel, durch seine Herrscharen. Und da findet ein Kampf statt, ein geistiger Kampf statt. Und die, aber für uns ist wichtig, der Herr hat sie ausgesandt. Wisst ihr, warum ist es für uns wichtig ist? Und das sind die, welche der Herr ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen. Warum auf Erden? Weil das der Ort ist. Das ist die sichtbare Welt. Das ist, da finden diese Kämpfe statt. Da ist das Volk Gottes, da ist die Stadt, da ist das Haus. Da sind die Feinde, die Gottes Volk angreifen. Das sind die Feinde, die dagegen wirken. Und dann sagt er, auf Erden umherzuziehen. Und jetzt schaut man Vers 11. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt. In der letzten Bibelstunde zeigte ich euch, da heißt es, und der Mann, der zwischen den Myrten hielt. Und jetzt heißt es, der Engel, der zwischen den Myrten hielt. Dass hier immer wieder diese Myrten erwähnt werden. Das ist der Ort des Friedens, des Segens. Das haben wir auch gesehen. Aber das ist das Gleiche. Wem antworten sie? Wer hat sie ausgesandt? Seht ihr das? Hier heißt es, da sind die, der Herr ausgesandt hat. Wem müssten sie Rechenschaft geben? Dem Herrn. Wem geben sie Rechenschaft? Dem Engel des Herrn. Versteht ihr? Auf diese Art und Weise macht der Herr und die Prophetie uns deutlich, dass der, der mit Zacharia redet, in Form eines Engels des Herrn, der Herr selbst ist. Und das ist auf den ersten Blick vielleicht beim Lesen ein bisschen verwirrend. Aber wir müssen verstehen, weil Gott sich in einer sichtbaren Art und Weise offenbart, auch selbst wenn es in einem Traum ist, und einer Weise, dass der Mensch nicht sofort stirbt, obwohl er Furcht und Zittern hat. So redet er mit ihnen und die sehen einen Mann, der mit ihnen redet. Und es wird aber immer wieder deutlich gemacht, aber das ist nicht irgendeiner, das ist der Herr selbst, der hier redet. Und so geben die Engel des Herrn, die Herrschaften geben dem Engel des Herrn Rechenschaft. Spannend wird es aber dann, wenn ihr mit mir weiterlest, wir gucken gleich den Bericht, aber das, was sie gesagt haben, aber bevor wir weitergehen, Vers 12, schaut mal. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach, und wenn er antwortet, redet er nicht mehr mit den Engel, Herrschern, sondern Herr der Herrscherin, wie lange? Mit wem redet er dann? Mit dem Herrn der Herrscherin. Redet er mit sich selbst? Jetzt schaut mal, was wichtig ist, was die Schrift uns hier deutlich macht und was wir ein Grundsatzprinzip haben. Die Schrift unterscheidet Gott, den ewigen Vater, den einzig wahren Gott. Und da ist der Vater Ursprung aller Dinge. Paulus sagt, aus dem der Vater aller Vaterschaft, damit meint er, das ist Epheser Kapitel 3, dass er der Ursprung von allen diesen Dingen, die entstehen. Und wir wissen aber, dass der Vater dem Sohn alle Macht gegeben hat, oder? Er hat ihm alles anvertraut. Aus welchem Grund? Darf ich euch bitten, eine Hand in Zacharia zu lassen und eine Hand zum Johannesbrief aufzuschlagen, und zwar Kapitel 5 muss das sein. Was habt ihr da für ein Nebenprogramm? Ich wusste nicht, dass es so langweilig ist. Oh, das ist nur mit Musikbegleitung. Johannes Evangelium, Kapitel 5. Evangelium lieber. Heute. Habe ich Brief gesagt, gell? Ich bin so drin in dem Brief, ja. Nicht mehr was lange. Johannes Kapitel 5. Also Johannes Evangelium, Kapitel 5. Danke. Ab Vers 20. Habt ihr es? Da heißt es, denn der Vater hat den Sohn lieb, was schon mal gut ist, und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, und damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Das ist eine grundlegende und wichtige Wahrheit. Das heißt, der ewige Gott, der Vater, hat alles dem Sohn übergeben. Sogar das Gericht, das heißt die Herrschaft. Deswegen hat er die Herrschaft angetreten, durch Sterben, Auferstehung, Setzen zu Rechten Gottes auf den Thron hat er die Herrschaft angetreten und ihn als König aller Könige eingesetzt. Warum hat der Vater das getan? Damit er in gleicher Art und Weise, der Sohn, angebetet wird wie der Vater. Was ist bis heute einer der größten Angriffspunkte unseres Evangeliums? Das ist die Gottheit Jesu. Und das, selbst wenn die nicht leugnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber sie leugnen, dass er, und sie sagen, der ist halt unter dem Vater. Und es gibt verschiedene Arten, Weise, verschiedene Lehren, verschiedene Theologien, Standpunkte, die alle nur das Ziel haben, zu sagen, Jesus kann nicht gleichwertig wie der Vater sein. Nochmal, ich kann mich erinnern, das ist schon eine Weile her, ich lehrte, und sprach darüber, dass es letztendlich nur um Jesus geht, auch die ganze Bibel nur um Jesus. Da kam einer zu mir und sagte, dass er hat sich so aufgeregt, ja, aber wo ist der Vater, wo ist der Vater? Du beraubst dem Vater die Ehre, wenn du sagst, nur Jesus, nur Jesus, nur Jesus. Und das ist nämlich genau der Punkt. Der Vater wollte es so. Der Vater hat alles Jesus übergeben, damit der Sohn verherrlicht wird, und zwar in allem. Und damit wird wer verherrlicht? Der Vater. Der Vater wird nämlich im Sohn verherrlicht und der Sohn wird im Vater verherrlicht. Johannes Kapitel 17. Genau das ist, was Jesus betet. Verherrlich mich, wie du mich verherrlicht hast. Sie verherrlichen sich gegenseitig. Der Vater gibt all die Ehre dem Sohn, der Sohn gibt all die Ehre dem Vater. Und der Vater hat beschlossen, dem Sohn alles zu geben, damit er alles in allem ist. Wenn wir mit diesem Wissen, mit diesem Verstehen, Zacharia lesen und verstehen, dass unser Herr Jesus Christus im Alten Testament sich als der Engel des Herrn manifestiert und spricht und er dann hingeht und die Herrscharen ihm folgen. Warum? Weil der Vater ihm alles übergeben hat. Wenn der Vater sie aussendet, dann wem müssen sie Rechenschaft geben? Dem Herrn, weil er ihm alles übergeben hat. Also kommen sie zu ihm. Wenn aber der Sohn sich berät und über den Ratschluss spricht, mit wem spricht er dann? Mit dem Vater. Und das ist, denke ich, was wir hier bei Zacharia haben. Die Engel kommen, sagen, der Herr sendet sie aus, wir wissen, das ist Gott. Und wir sehen, die kommen zurück, aber geben dem Engel des Herrn die Botschaft. Und er redet dann mit dem Herrn. In dieser Art und Weise, Jesus Christus ist der, der diese Botschaft weitergibt. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel auf Erden. Er ist es, der über alle Herrschaften herrscht. Aber diese Herrschaft geschieht im Einklang, in dem Willen, in der Gemeinschaft mit dem Vater. Und das macht es deutlich, dass es ist hier nicht so, dass Jesus sagt, Vater, was ist dein Plan? Vater, wie lange noch? Weiß er es nicht? Doch er weiß es. Sondern es geht darum, uns wird eine Schau gegeben, damit wir in das Heilshandeln Gottes und seine Pläne mit hineingenommen werden. Darf ich euch das vielleicht in aller Ehrfurcht so sagen, es wird wie so ein Theaterstück uns dargestellt. Und wir müssen das nicht alles dann im Einzelnen sagen, ja, aber wie verhält sich, sondern wir müssen die Botschaft verstehen, wie ich schon damals in der Einleitung gesagt habe. Es geht nicht, dass wir dieses Theaterstück analysieren und überall sagen, ja, passt das nicht, sondern es ist ein Bild, wie ein Gleichnis. Und das geht zu verstehen. Könnt ihr mir so etwas folgen? Ich sage es heute da, wie kann ich euch das erklären? Und ich hoffe, ihr begreift, was ich euch erklären möchte. Also, in dieser Art und Weise haben wir diesen Mann, haben wir Engel des Herrn, und die Engel, alle Engel, die ausgezogen sind auf der Erde, wir werden gleich sehen, warum sie ausgezogen sind, warum sie umhergezogen sind auf dem ganzen Erdkreis, warum haben sie das getan? Sie kommen zu ihm und geben ihm Rechenschaft, damit er die Ehre bekommt. Das ist der Oberbefehlshaber. Kann man so sagen? Ja. Okay, jetzt schaut mal Vers 11. Und sie sprachen, und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, wir sind auf Erden umhergezogen und siehe, die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. Voll schön. Wir sind umhergezogen, alles ist okay, alle sind ruhig. Keiner schreit, keiner bellt, keiner meckert, gechillt auf der Erde da. Ist es das Bild? Nee. Was haben wir hier? Die sind umhergezogen, um zu schauen, um zu sehen, wie die Welt sich verhält. Wenn wir von der Erde, von der Welt hier reden, dann meinen wir jetzt nicht vom Globus, sondern von den Völkern. Wir reden von den gottfeindlichen Völkern. Wir reden von der Welt und den Menschen, die auf der Erde sind. Wenn man die Offenbarung studiert und all die mit mir die Offenbarung mitstudiert am Kreuzlichtseminar, es gibt einen grundlegenden Begriff zur Bezeichnung von ungläubigen Menschen. Und dieser Begriff oder die Bezeichnung heißt es, die auf der Erde wohnen. Könnt ihr euch erinnern? Diejenigen, die da mit dabei sind, wissen das. Das heißt, da, wenn es Offenbarung heißt, die auf der Erde wohnen, dann weiß man ganz genau, das sind nicht die, die im Himmel deren Namen geschrieben sind im Buch des Lebens. Das sind nicht die, die versiegelt sind. Das sind nicht die, die dem Lamm gehören. Das sind die, die in dieser Welt leben, in dieser großen Stadt Babel leben, die diese Prinzipien übernommen haben, das Denken, das Verhalten, und die gerichtet werden. Das ist ein feststehender Begriff für Ungläubige. Wenn es heißt, wir sind auf der Erde umhergezogen, wir haben uns die Völker angeschaut, wir haben uns die Menschen angeschaut, und Gott, und sie sagen zu dem Herrn, Herr, und sie verhalten sich alle ruhig. Jetzt, was bedeutet dieses ruhig? Und dieses, es ist jetzt weniger, dass sie einfach, dass die auf der Erde gerade nichts los ist, dass da alles in Ordnung ist und dann lassen wir sie mal in Ruhe, sondern dieses ruhig bedeutet, und sie sind sehr selbstsicher. Man kann sagen, sie sind echt arrogant. Die verhalten sich sorglos. Sie glauben, die haben alles in der Hand. Sie glauben, sie werden nicht bestraft. Sie glauben, sie können tun und lassen, was sie wollen. Sie glauben, es hat keine Konsequenzen für das, was sie tun. Sie glauben, sie können Gott, gegen Gott rebellieren. Sie glauben, sie können Gottes Volk verfolgen. Und sie können Gottes Volk Schlimmes zufügen. Selbst wenn Gott es richtet, die hauen nochmal drauf und denken, die machen das sogar richtig. Das ist die Situation. Das heißt, wenn die Engel zurückkommen und die ganze Situation der Erde anschauen und Bericht darüber geben, dann sagen, diese Erde ist arrogant. Sie hat keine Gottesfurcht, die sind sehr hochmütig, sehr selbstsicher. Auch da muss ich diesen Bezug ganz kurz machen, in der Offenbarung, wenn es uns diese feindliche Welt vorgestellt wird, die uns als Hure Babel dargestellt wird. Ein Grund, warum Gott die Welt richtet, ist, weil sie sagt, ich werde keine Witwe sein. Ich bin sicher, ich werde keine Armut haben, ich werde nie trauern, ich werde kein Leid haben, ich habe alles, was ich brauche, ich bin reich, ich bin hübsch, ich bin erfolgreich. Und Gott sagt, und ich werde dich richten, ich werde dich demütigen. Das ist dieses Selbstsicher. Menschen leben in ihrem Leben und die haben das Leben im Griff, die haben die Welt einigermaßen im Griff und sie überlegen nicht über die Konsequenzen nach, die es mit sich bringt, wenn sie auf diese Art und Weise leben. Sie begreifen nicht, dass ihr Lebenswandel und ihr Lebensstil gottfeindlich ist. Und sie begreifen nicht, dass wenn sie die Kinder Gottes verfolgen, Leid ihnen zufügen, gegen sie sind, dass das für sie Konsequenzen haben wird, dass Gott sie rächen wird. Das sehen sie nicht. Und das ist die Situation. Schaut mal, warum glaube ich das? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, weil ich innerhalb der Verse das so sehe. Schaut mal mit mir in Vers 15. Da sehen wir, dass diese Sicherheit der Völker nicht etwas Gutes ist, sondern etwas Schlechtes ist. Schaut mal, Vers 15, da heißt es. Nein, Vers 14 nehme ich euch mit. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, rufe aus, so spricht der Herr der Herrscher an, ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion und mit großem Zorn zürne ich über die, und jetzt schaut mal, steht da, sichere Nationen. Gott hat Zorn über die sicheren Nationen, er hat nichts Gutes über die. Er sagt nicht, ja, voll gut, die mucken gerade nicht auf, die sind da ruhig, verhalten sich ruhig, ist gut. Solange da nicht rebelliert, ist alles okay. Das ist nicht dieses Sichere. Sondern dieses Sichere ist, Gott, schaut mal, was das heißt. Sie nämlich, als ich nur wenig zürnte, haben es zum Unheil geholfen. Was meint er? Wir werden gleich sehen, als Gott sein Volk strafte und sie züchtigte, haben sie dreingeschlagen. Und haben gesagt, oh, gute Gelegenheit. Und haben übertrieben. Und dann sagt Gott, das hat Konsequenzen für euch. Das heißt, aber dazu kommen wir noch gleich. Ich will einfach nur vom Kontext erstmal zeigen, die Bedeutung zeige ich euch auch gleich, aber dass diese Sicherheit der Nation, diese Herrscharen auf der Erde sahen, nicht positiv ist, sondern eben negativ. Es ist ihre Selbstsicherheit und ihre Arroganz. Sie fürchten keine Strafe, sie fürchten keine Folge, sie sind sorglos in dem, was sie tun, und der Herr sagt, ich werde sie richten, ich werde sie vernichten. Es gibt Konsequenzen für die Erde, es gibt Konsequenzen für die Menschen, es gibt Konsequenzen für die Reiche dieser Welt. Ich möchte euch an einer anderen Stelle aufzeigen, dass diese Sicherheit, von der hier die Rede ist, im Kontext der Schrift negativ belegt ist. Hesekiel, wenn ihr den Propheten Hesekiel aufschlagt, ich bemühe mich in diesem Kontext, wenn wir Sacharja auslegen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel anzuwenden, weil das waren alles Zeitgenossen. Also das war die Geschichte, das war unmittelbar Ankündigung des Gerichts Auswirkung des Gerichts und dann Zacharia die Rückführung. Also da, die Propheten müssen wir immer im Blick haben, damit wir die Sprache und die Bilder und die Prophezeiungen richtig deuten können. Wenn ihr, genau, Hesekiel 38, ich muss das auch selber aufschlagen, Hesekiel 38, auch da, will tatsächlich nicht zu viel hier schon reingehen. Es ist aber die Rede von Gog und Magog, von Rosch. Und wenn ich daran denke, habe ich sofort die Auslegung im Hinterkopf von Russland und all das, nicht was da alles erzählt wird, was das hier bedeutet. Aber ich möchte euch ganz kurz zumindest den Kontext zeigen und dazu auch ermutigen, entweder zum Seminar zu kommen, zur Offenbarung oder diese Dinge nachzuhören. Spätestens in ein paar Monaten sind wir in Offenbarung 20 und dann werden wir Gog und Magog und all diese Dinge studieren und anschauen. Und dann wird dieses Kapitel für uns da sehr entscheidend auch sein. Aber so viel möchte ich euch schon mal verraten. Für diejenigen, die die Offenbarung mitgehen, schon mal Vorarbeit leisten, für die anderen einfach euch nicht Unwissenheit zu lassen. Wenn Kapitel 38, lass mich ein bisschen anlesen, diese Verse. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, richte dein Gesicht gegen Gog zum Land Magog. Also Gog und Magog, Gog ist der Name und das Land heißt Magog. Gell? Also es ist nicht ein Doppelname, Gog und Magog. Ja? Aber egal, das ist jetzt nicht das Thema. Den Fürsten von Rosch. Und dann Mechesh und Tubal und weissage über ihn und sprich, so spricht der Herr, siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Mechesh und Tubal, und ich lenke dich herum und lege Haken in deine Kinnbacken und ich führe dich heraus und dein ganzes Heer. Jetzt bevor ich weiterlese, ich fasse zusammen, es klingt nicht positiv, richtig? Gott sagt, ich will an dich. Er spricht über ein Reich, er spricht über Herrschaften und deswegen sind mehrere Namen. Und dann, er sagt, ich gehe an dich heran und ich packe dich bei der Nase, so wie bei einem Rindvieh und ziehe dich raus mit deiner ganzen Armee. Das heißt, ich locke dich in einen Krieg. Ich locke dich und ziehe dich in einen Kampf. Und dann beschreibt er, wie er diesen Kampf führt oder ihn zu diesem Kampf herausbringt und dann ihn aber vernichtet. Sichtbar und offensichtlich richtet er von den Augen der Welt und dann offenbart sich Gott als herrlich. Die Parallele zur Offenbarung ist unübersehbar. So, wir haben diese Geschichte, dass Gott am Ende der Zeit all die Menschen richten wird und dann, dass sie sich versammeln werden auf der ganzen Breite der Erde gegen die heilige Stadt und gegen das Volk. Und dann wird der Herr sie vernichten. Das ist Offenbarung 20. Deswegen sage ich, wenn wir da sind, werden wir uns das auch hier anschauen. Die Botschaft ist folgendes, dass Gott die feindlichen Mächte dieser Welt, und zwar alle dieser Welt, am Ende der Zeit ihnen sie dazu verführt, beziehungsweise dazu bringt, dass sie in einer Art und Weise in eine Opposition gegen Gottes Volk sein werden, aufziehen werden, was zu einem für das Gottesvolk eine Prüfung und Reinigung sein wird, Läuterung, denn das Gericht Gottes beginnt am Haus Gottes. Aber zugleich wird Gott durch diese Läuterung diese Völker strafen und sie vernichten. Merkt euch das bitte, das ist wichtig für den Kontext, schaut mal, Gott hat sein Volk Israel, das buchstäbliche Israel, das gegen ihn rebelliert hat. Er hat es geheiligt und gereinigt, wie durchs Gericht, oder? Das Gericht begann bei ihm. Er schickte die Nationen, die böse Welt, in Form von Babel und holte sie heraus, oder? Und er lockte sie, damit sie das tun. Und jetzt ist es wichtig. Und was hat Babel gemacht? Es hat übel. Es hat jetzt nicht nur als Werkzeug in der Hand Gottes das getan, was Gott von ihnen wollte. Sie haben es schlimmer getrieben. Das habe ich euch gerade vorgelesen. Und Gott sagt, und ich richte euch dafür. Genau das macht die Welt. Das, was wir in Babel, damals wirkliches Babel, als Schatten und Bild haben, steht Babel für diese Welt, für all die Reiche dieser Welt. Und sie hassen Gott, sie leben in einer gewissen Sicherheit, sie sagen, es passiert nichts, uns passiert schon nichts, es gibt keine Konsequenzen und sie verfolgen die Gemeinde, die verfolgen die Gläubigen und Gott erlaubt das bis zu einem gewissen Grad, weil es die Gemeinde läutert und prüft und dann sagt er, aber dann greife ich ein, weil ihr habt es übertrieben. und ich richte euch. Und das was da Vorbild, also in Schatten und Bilder geschah schon damals, wird sich oder geschieht, nicht nur wird, geschieht heute in eine weit größere Dimension und wird sich vollenden im Kommen Jesu, wenn er alle Völker richten wird und alle seine Knie vor ihm beugen werden. So, das ist das Bild, was wir hier haben. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen weiterlesen. Auf Vers 8. Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Jahre sollst du in ein Land kommen, das von Schwert wiederhergestellt, aus vielen Völkern gesammelt, auf die Berge Israels, für die lange Zeit zu Trümmern geworden waren. Jetzt merkt euch das, ja? Das ist wichtig, wie man alte testamentliche Prophetie liest. Wir lesen, Gott sagt, ich werde dich rausholen, dich da versammeln, und zwar heißt auf den Bergen Israels, richtig? Zu einem Volk, das aus vielen, viele Völker werden mit dir sein, das ist Vers 7, und dann Vers 8, das aus vielen Völkern gesammelt wird. Jetzt, bis heute denken viele Christen, das bedeutet, dass einfach buchstäblich in dieses Land, manche glauben sogar wirklich, da nach Israel kommt Russland. Da oder, und dann wird es da einziehen und dann geht es den ganzen Kampf los. Und sie glauben, dass in ein Land natürlich, das von vielen Völkern gesammelt wird, das sind all die Juden, die nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Das ist die Prophetie. Aber jetzt, wir haben eine andere Brille. Wir haben ein anderes Verständnis. Von welchem Israel ist hier die Rede? Von welchen Bergen? Wen sammelt Gott aus allen Nationen? Und gegen wen sammelt der Feind alle Nationen? Versteht ihr? Das ist ein ganz anderer Zugang. Hier geht es nicht um die Erfüllung und sagt, okay, Staatsgründung und dann irgendwann mal kommt Russland und dann jetzt warten sie alle, bis der Russland da kommt. Es gibt einen bekannten Prediger, den viele von euch kennen, seinen Namen, der proklamiert das ja Tag ein, Tag aus im Internet, diese Theorien. So, hier geht es um weit größere Dimensionen und um weit mehr als das, sondern es geht darum, dass gottfeindliche Völker, Regierungen, Mächte dieser Welt gegen das wahre Haus Gottes, gegen die wahre Stadt, gegen den wahren Berg Zion, sich versammeln und Krieg führen. Und das ist keine buchstäbliche Stadt, es ist ein geistlicher Kampf. Natürlich mit Verfolgung, natürlich auch mit Schwert, das bedeutet also mit Tod. Aber es ist kein Krieg, wo man dann eine Schlacht dann hat. Darum geht es hier nicht. Auch dieses Gog und Magog, was alle sich vorstellen, was für ein Armageddon und das, darum geht es nicht. Wir leben schon in diesem Krieg und der wird nur noch schlimmer und der wird jeden Tag schlimmer. Warum lese ich euch das? Jetzt schaut mal Vers 9. Und du wirst hinaufziehen wie ein Sturm heraufkommen, wirst sein wie eine Wolke, das Land zu bedecken, du und alle deine Scharen und viele Völker mit dir. Also es ist übrigens eine Sammlung von allen Völkern, die daherkommen. Vers 10, so spricht der Herr. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden Dinge in deinem Herzen aufsteigen. Du wirst einen bösen Plan schmieden und sagen, ich will hinaufziehen gegen ein offenes Land, will über die kommen, die sich ruhig verhalten, in Sicherheit wohnen. Sie alle wohnen ohne Mauern, ohne Riegel, ohne Tore haben sie nicht. Und um Raub zu rauben, um Beute zu erbeuten, um deine Hand zu kehren gegen die bewohnten Trümmerstädte und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist. Hier der gleiche Begriff in diesem Zusammenhang. Ich will zu denen gehen, sie angreifen, die glauben, die sind sicher. Das ist das Bild. Und das Bild bedeutet, die haben keine Mauern, die haben keinen Schutz, sie sind so selbstsicher, die glauben, ihnen passiert nichts. Also in deinem Herzen sagt, hey, die rechnen nicht mit einem Angriff, sie glauben nicht mit Vergeltung, sie glauben das, also greifen wir sie an. Das heißt, diese Sprache der Selbstsicherheit verwendet die Schrift auch bei Hesekiel und bei Zacharia, um die Haltung der Menschen zu beschreiben, die sagen, wir glauben, wir sind sicher. In dem Fall aber ist das Volk, das glaubt, dass sie sicher sind. Gell? Sie haben keine Mauern. Ich weiß nicht, ob ich es zu viel von euch verlange, um zu sagen, bitte merkt euch diese Stelle und merkt auch dieses Bild, wenn wir dann in der dritten Nachtvision sind, wenn es darum heißt, dass Jerusalem, das Gott bauen wird, keine Mauer haben soll. dass Gott selbst die Mauer sein wird. Das heißt, ihre Sicherheit. Und das verleitet viele, sie anzugreifen in dieser Sicherheit. Ja, unsere Sicherheit, unseres Herrn Jesus Christus. Unsere Sicherheit, unsere Gewissheit, oder? Unsere Heilsgewissheit. Für viele ein Ärgernis und für viele ein Anstoß. Aber diese Sprache, die wir hier haben in der Schrift, also hier sind welche, in dem Fall, es ist das Volk, das gesammelt ist, und die Feinde greifen an und sagen, die sind selbstsicher, sie glauben, ihnen passiert nichts. In der gleichen Art und Weise verwendet die Schrift das bei Sacharja, und die Völker glauben, sie sind sicher und ihnen passiert nichts. Und Gott sagt, euch wird was passieren. Ich werde sie angreifen. Zurück zu Sacharja. Kleiner Exkurs. Hesekiel. Also, Vers 12 noch einmal. Nein, Vers 11. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir sind auf Erden umhergezogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. Also, das ist diese Selbstsicherheit. Und dann kommt die Reaktion drauf. Der Engel des Herrn, der antwortet nicht den Engel. Er bespricht sich auch übrigens nicht mit ihnen, er erklärt sich auch ihnen nicht, sondern er wendet sich direkt, schaut mal, an den Herrn. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach. Und wenn ich jetzt, die Engel schauen, sagen, alles verhält sich ruhig, und er antwortete und sprach, und dann denkst du, wem antwortet er? Ja, denen, oder? Aber er antwortet nicht denen. Merkt ihr, dieses Bild ist so faszinierend. Ich sage, wird man das malen, da wird man das nicht so sofort durchschauen. Man sagt, hey, die Verbindungen, wer mit wem, warum, es ist nicht so offensichtlich. Das ist wirklich, deswegen sage ich, es ist ein Kunstwerk, ein prophetisches Kunstwerk haben wir hier. Und der Engel des Herrn aber antwortete zum Herrn und sprach: Herr der Herrscharen, wie lange willst du dich nicht Jerusalem und der Städte Judas erbarmen? Schaut mal, er redet jetzt zu dem Herrn der Herrscharen. Das ist, was ich meine. Jetzt wendet sich der Engel des Herrn, wir wissen, wen er repräsentiert, und spricht über den Herrn, der über alle Herrscharen herrscht. So, kein Widerspruch im Sinne, sag ich, ja, das kann ja nicht unser Herr sein, weil er jetzt mit dem Herrn der Herrscharen spricht. Ich hoffe, ihr könnt meiner Argumentation folgen und sehen, warum ich glaube, dass wir hier Gott haben, den Herrn, der mit dem Vater, unseren Herrn, der mit dem Vater spricht. Und dann heißt das: Wie lange willst du dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, die du verwünscht hast, die 70 Jahre? Wie ist da der Zusammenhang? Sie sagen, die ganze Welt ist arrogant. Die ganze Welt fürchtet keine Strafe. Und dann sagt, und das ist, was er hört, dann geht er zum Herrn und sagt: Herr, wieso erbarmst du nicht Jerusalem gegenüber? Was hat die Welt und ihre Arroganz mit Jerusalem zu tun? Warum spricht er jetzt und bittet für Jerusalem? Warum spricht er und bittet für, dass er sich ihnen erbarmt und dass er das Gericht, das sie über sie ausgesprochen hat, dass es jetzt nun genug ist? Es ist genug. Warum das? Weil dieses Verwünschen, wie stattgefunden hat, wie hat Gott Jerusalem verwünscht? Indem er sie dahin gegeben hat unter die Nationen. Indem er sie dahin gegeben hat, dass Babel zum Beispiel kam und sie 70 Jahre unterdrückte. Liebe Geschwister, im Alten Testament haben wir all diese Feinde, unter anderem Assyrien, wir haben Ägypten, wir haben Medo-Persien, wir haben eben Babel, wir haben Rom. All diese Völker stehen und repräsentieren gottfeindliche Mächte, Völker, Reiche, die gegen das wahre Reich kämpfen, nämlich gegen unseren Herrn. Sie stehen repräsentativ. Und genau in dieser Art und Weise wie damals, und hier sagt er: Herr, es ist genug. Du hast sie gezüchtigt, du hast sie gestraft, die Feinde konnten sich austoben und sie haben übertrieben. Erbarm dich, greif ein. Versteht ihr, sie haben das Volk Gottes verfolgt, sie haben sie versklavt, sie haben sie gepeinigt und die Zeit der Züchtigung, sagt der Engel, ist vorbei. Die Zeit des Erbarmens ist jetzt gekommen. Herr, erbarm dich. Du hast sie verwünscht, das heißt dahin gegeben, und sie treiben das weiter. Sie dürfen nicht weiter das Volk verfolgen. Sie dürfen nicht weiter. Schaut mal, er beginnt und sagt: Wie lange? Kennt ihr diesen Ausruf? Wie lange? Das ist ein Ruf der Märtyrer. Das ist immer wieder ein Ruf der Kinder Gottes in Leiden, in Verfolgung, in Schmach in dieser Welt und in der alten Ungerechtigkeit, des Erlebens des Ungerechtigkeits in dieser Welt und zu sagen, Herr, wie lange noch, wie lange? Wie lange erträgst du das Ganze? Wie lange sollen wir das noch ertragen? Darf ich euch bitten, Offenbarung kurz auszuschlagen? Ich kriege es nicht hin, das nicht zu tun. Schlag mal Kapitel 6, Offenbarung. In der Offenbarung 6 sind wir bei den Siegelgerichten. Ihr kennt das wahrscheinlich, Siegelgerichte, Posaunengerichte und Zorneschalengerichte. Die Siegelgerichte sind da solche Gerichte, die Kinder Gottes versiegeln sollen. Und das geschieht aber durch Leiden. Darum kommen Pferde, auch jeweils beschrieben, und dann gibt es Kriege, da gibt es Tod, es gibt Pest und all diese teure Zeiten. Und dieses schwere Leben in dieser Welt soll dazu beitragen, dass aber die wahren Kinder Gottes durch das Leiden hindurch aber geläutert und als wahre Kinder Gottes versiegelt werden. Das sind diese Siegelgerichte, das ist der Fokus. Bei den Posaunengerichten wendet sich der Herr an die Feinde und sagt, passt auf, tut Buße, weil sie natürlich in diesem genau das tun und den Kindern Gottes dieses Leid zufügen. Das ist die Warnung Gottes. Das sind die Posaunengerichte und die Zorneschalengerichte. Das ist, wenn Gott sagt, es ist vorbei, jetzt räche ich mich. Das ist so im Wesentlichen. Wenn wir Kapitel 6 aufschlagen und bei Vers 9 uns das fünfte Siegel anschauen, und als es das fünfte Siegel öffnete, das ist das Lamm, das ist unser Herr, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, hier schaut mal, was sie sagen, bis wann? Andere, das ist nichts anderes wie lange? Herr, bis wann? Und was wollen sie wissen? Bis wann? Heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. So, das ist es. Sie waren auf dieser Erde, sie waren aber nicht von der Erde, sie lebten da und sie haben gelitten. Als diejenigen, die zu Gott gehören, zu dem Lamm gehören, als die Versiegelten, sie litten in dieser Welt, sie starben in dieser Welt und sie warten jetzt, bis Gott endlich diese Welt richtet. Und er sagt, das ist ungerecht, was sie tun, ist absolut ungerecht. Und sie bitten darum, schaut mal, wen bitten sie? Den Herrn. An wen wenden sie sich? An den Herrn. Ich darf ich euch diesen Einschub kurz geben? Ich mache euch das gleich am Beispiel von einem Psalm nochmal. Sie sagen das nicht zu den Feinden und sagen, oh, wie lange lebt ihr noch, mögt ihr verflucht sein. Möge Gott euch strafen und töten. Das sagen sie nicht. Genauso wie bei den Klagepsalmen. Der Psalmist wendet sich mit seiner Klage auch über die Feinde immer zum Herrn, nie an die Menschen. Immer zum Herrn. Da darf das hin. Da darf man sein Herz ausschütten, weil der Herr weiß sowieso, wie wir über diese Dinge denken. Da darf es geschehen. Und das ist, was Sie wissen wollen. Wie lange? Und dann sagt er Vers 11, und es wurde ihnen an jedem ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten. Wie schön. Das heißt, ein weißes Kleid, das heißt Gerechtigkeit. Sie bekommen die Gerechtigkeit Jesu. Und dann wird ihnen gesagt, habt Geduld. Es braucht noch eine Zeit. Es braucht noch eine Zeit. Eine kurze Zeit aus der Perspektive Gottes, für uns eine lange Zeit. Und dann sagt er, bis auch die Mitknechte und ihre Brüder vollendet, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Also es bleibt ihnen nicht erspart. Den Kindern Gottes bleibt nicht erspart, in dieser Welt zu leiden und auch zu sterben. Aber es kommt der Zeitpunkt, da wird Gott sich rächen. Und er wird diese Gebete erhören und dieses bis wann, bis wann. Und in dieser Weise tritt auch der Engel des Herrn und sagt, bis wann. Jetzt ist das der Engel des Herrn und wir wissen, wer das ist, gell? Darf ich euch bitten, Psalm mit mir aufzuschlagen? Und zwar Psalm 35. Wir sind ja im Gottesdienst in der Psalmlesung. Wir sind ja schon da durch, gell? Durch den 35. Psalm. Oder? Doch. Ja, sind wir schon länger sogar, klar. Jetzt bin ich ganz kurz. Oh, ich dachte schon, wie kann es sein, dass ich falsch aufgeschrieben habe und suche in Jesaja 35. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Ich kontrolliere mittlerweile zu Hause alle Verse nochmal durch, ob ich mir die richtige Notiz gemacht habe und eben nicht in solche Situationen zu kommen. Aber dann soll ich auch das Richtige aufschlagen. Psalm 35. Ja. Darf ich ganz kurz auch hier ganz kurz ausholen? Wir haben hier einen Psalm von David. Und wir wissen, dass David gelebt hat. Wir wissen die Geschichte Davids und wir wissen, dass David ein Typus auf Christus war. Und alles, was David schrieb, schrieb er, weil der Geist des Herrn auf ihm war und ihn gebrauchte, um von Jesus Christus Zeugnis zu geben. Aber der Herr hat nicht nur durch David geschrieben, in die Weise, dass David einfach die Sachen aufgeschrieben hat, ein Psalm, ein Lied auf den Messias, sondern er hat das in einer pädagogisch wertvollen Art und Weise gemacht, indem er David zuerst Dinge hat erleben lassen und dann in seine Situation über Jesus geschrieben hat. Könnt ihr vorstellen, dass David dann mit einem viel weiteren, viel einem fröhlicheren und klareren Herzen diese Psalmen geschrieben hat. Zum Beispiel, wenn David verfolgt wurde von den Feinden, dann fühlt er, was es bedeutet. Wenn er erlebte, wie seine eigenen Freunde ihn verraten, wenn sie denen etwas Gutes getan hat, wenn sie ihn verleugnen, wenn er denen eigentlich helfen wollte, ihn schlagen. Das hat David in gewisser Weise selbst auch erlebt. Er wollte Gutes tun, hat aber Böses bekommen. Und der Herr sagt, geh David, nicht gut, Herr, gar nicht gut, Herr, wieso? Und dann in seine Not hinein prophezeit oder offenbart der Geist Gottes dem David, es wird jemand kommen, das ist ein wahrer David, der wahre König. Und ihm wird es noch viel größer gehen als dir, noch viel schlimmer. Und auf der kleinen Ebene hat David das erlebt, und um zu verstehen, dass Gott weit Größeres, einen größeren David kommen wird und der das erleben wird. Aber in einer anderen Dimension. Nur zum Verständnis. Das heißt, wenn wir die Psalmen lesen, dann, auch wenn es heißt vom David und wenn es heißt, ja, dann müssen wir beim David nicht bleiben und sollen wir auch nicht bleiben. Wir sollen mit dem David in der Situation auch mit hineinfühlen, aber auf Christus schauen. Okay? Könnt ihr mir folgen? Lest mir mit mir Psalm 35. Streite, Herr, mit denen, die gegen mich streiten. Kämpfe mit denen, die mich bekämpfen. Wer kann das so sagen? Ja. Würde es ein Gebet von irgendjemandem von euch sein? Herr, kämpfe gegen die, die mich bekämpfen. Es gibt so ein paar Gebete, da würde ich gerne so beten. Deswegen sage ich vorher, an wen richtet sich das? Jetzt schaut mal, ich möchte euch jetzt bewusst sagen, hier betet der wahre David. Das ist der Herr, der hier redet. Ich hoffe, ihr habt diese Brille jetzt an. Vers 2. Ergreife Kleinschild und Langschild und stehe auf zu meiner Hilfe. Zücke das Speer und versperre den Weg gegenüber meinen Verfolgern. Sprich zu meiner Seele, ich bin deine Hilfe. Das heißt, tröste mich. Ich habe Feinde. Herr, kämpfe für mich. Das ist das. In einer wieder poetischen Sprache, der Herr braucht kein Kleinschild. Er braucht nicht die Waffen, versteht ihr? Er sagt, bitte Herr, kämpfe für mich. Und zwar sprich zu meiner Seele, das heißt erfüllen, dass ich bin deine Hilfe, dass die Seele sagt, oh, der Herr ist mit mir. Das ist, was wir brauchen. Das ist, was der Herr braucht. Wann braucht das? Lies mit mir weiter. Es sollen sich schämen und zu Schanden werden, die nach meinem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und beschämt werden, die mir Unheil ersinnen. Lass sie sein wie Spreu von dem Wind. Und der Engel des Herrn stoße sie. Ihr Weg sei finster und schlüpfrig und der Engel des Herrn verfolge sie. Denn ohne Ursache haben sie mir ihr Netz heimlich gelegt, ohne Ursache meine Seele eine Grube gegraben. Verderben komme über ihn, ohne dass er es erkennt. Und sein Netz, das es heimlich gelegt hat, fange ihn. Ins Verderben fall er hinein. Das heißt, Herr, vergelte ihn. Sie haben Böses getan, sie sollen auch dafür bezahlen. Versteht ihr? Das ist das Bild. Die sicheren Nationen, sie machen das den ganzen Tag. Sie leben in dieser Weise und der Herr sagt, das geht nicht. Der Engel des Herrn, Herr, wie lange? Wie lange lässt du sie dieses Treiben da treiben? Wie lange dürfen sie das tun? Bitte beende das. Wende dich deinen Kindern zu. Räche sie. Erbarme dich ihnen gegenüber. Vers 10. All meine Gebeine werden sagen, Herr, wer ist wie du, der du den Elenden rettest von den Stärkeren und den Elenden und den Armen von seinen Räubern. Es treten gewaltige Zeugen auf. Was ich nicht weiß, fragen sie mich. So, wir kommen so langsam, wir mehr und mehr Details bekommen über dieses Falsche, über das Böse. Vers 12. Sie vergelten mir Böses für Gutes und vereinsamt ist meine Seele. Ich aber, als sie krank waren, kleidete mich in Sacktuch und kasteite mit Fasten meine Seele. Ach, dass mein Gebet in meinen Schoß zurückkehrte. Als wäre es mir ein Freund und Bruder gewesen, so bin ich einhergegangen wie ein Leidtragend, um die Mutter habe ich mich trauernd niedergebeugt. Also einer, der sagt, ich habe alles für sie getan, ich habe mich auf ihr Niveau begeben, ich habe mit ihnen gelitten, ich habe mit ihnen, das hat mich getroffen, wenn sie krank waren, im Leiden. Vers 15. Sie aber haben sich über mein Straucheln gefreut und sich versammelt, Schläger haben sich versammelt gegen mich und ich konnte sie nicht, sie zerreißen und ich kannte sie nicht, sie zerreißen und hören nicht auf. Unter Gottes Verächtern verspotten sie meinen Rückzugort, sie knirschen gegen mich mit ihren Zähnen. Herr, wie lange willst du zusehen? Und dann kommt dieses, versteht ihr, das ist, aus der Perspektive, wir verstehen, hier betet der Messias, hier betet David in seiner Situation. Wir verstehen, er prophezeit über den Messias, über seinen Leidensweg, aber das ist, der Kontext ist, da leidet ein Gerechter, von Gott Gerechter und erfährt Übles. Tut Gutes, er kriegt Schlechtes zurück. Und er sagt, wie lange noch? Und das ist es, wie lange noch? Und es gibt ein Ende. Es gibt ein, jetzt ist vorbei. Und in dieser Art und Weise, Herr, wie lange willst du zusehen? Stell mein Leben wieder her aus ihren Verwüstungen, aus der Gewalt der Junglöwen, mein einziges Gut. Ich werde dich preisen in der großen Versammlung unter den zahlreichen Volk dich loben. Lass nicht über mich jauchzen, die mir ohne Grund feind sind, noch mit den Augen zwinkern und ohne Ursache mich hassen. Also, das Bild ist, und die Botschaft ist die gleiche, der Gerechte leidet zu Unrecht, beziehungsweise wird bedrängt von den Feinden und er ruft nach dem wie lange. Hier in Sacharja haben wir den Engel des Herrn, der das Leiden des Volkes Gottes sieht. Sie leiden, Gottes Volk, Gott züchtigt sie und er stellt sich jetzt für sie als Stellvertreter und sagt, wie lange, Herr? Es ist genug. Das Bild ist immer, es braucht ein Ende. Es reicht, dass du gezürnt hast. Es reicht, dass du erlaubt hast, dass die Feinde geschmäht haben. Es reicht, dass es erlaubt hast, dass die Feinde geschlagen haben. Es ist genug. Und das, in dieser Weise verwendet sich der Engel des Herrn. Und darum, glaube ich, wird uns in Sacharja 1 dieses Bild gezeigt, dass sich jetzt an den Herrn der Herren wendet und sagt, Herr, wie lange? Weil es hier um Stellvertretung geht. Weil er es jetzt sich für das Volk verwendet. Wisst ihr, für welches Volk? Für die Stadt, für Jerusalem, für den Berg Zion, für das Haus. Er verwendet sich, Herr, es ist Zeit für was? Und jetzt schaut mal, Erbarmen. Eine andere Beschreibung für Gnade. Es ist Zeit für Erbarmen. Gott, jetzt erbarme dich. Es ist genug. Und zwar haben wir hier Anspielungen, die du verwünscht hast, 70 Jahre. Jetzt müsst ihr mit mir noch einen kurzen Moment der Aufmerksamkeit und dann ist die Zeit für heute schon rum. Als das Buch Sacharja geschrieben wurde, wann war das? Waren Sie vor dem Ablauf der 70 Jahren oder schon längst nach dem Ablauf der 70 Jahren? Als Sacharja geschrieben war, die waren doch schon zurück, oder? Daniel hat doch schon gebetet, das Volk kehrte schon doch zurück, sie bauten doch schon auf, den Tempel haben sie schon fast fertig, die Stadt wird gerade aufgebaut, Sacharja ist da am Prophezeien, das heißt, die 70 Jahre sind schon längst vorbei, oder? Warum betet hier der Engel und sagt, oh Herr, bitte erbarm dich, du hast doch die 70 Jahre. Schaut mal, es geht hier nicht darum, es geht einfach die Geschichte nachzuerzählen, weil das ist schon passiert. Auch Jerusalem wird schon noch wieder aufgebaut. Warum so bittet er, baut es wieder auf? Das Haus ist doch schon aufgebaut. Weil hier uns etwas beschrieben wird, was da über das hinausgeht. Aber der Engel des Herrn erwähnt die 70 Jahre, weil sie symbolisch für die Zucht Gottes stehen. Weil sie symbolisch dafür stehen, für einen Zeitraum, in dem Gottes Volk in dieser Welt lebt und von der Welt bedrängt wird. Das ist der Zeitraum 70 Jahre. Dafür steht das symbolisch. Und wenn er sagt, du hast doch dein Volk gezüchtigt, die 70 Jahre, dann sagt er, dein Zeitraum, dein von dir verheißener Zeitraum ist fertig. Wenn man ins Buch Jeremia aufschlägt, Kapitel 25, 29, dann Kapitel 9 in Daniel geht, dann sagt Gott, damit steige ich nächstes Mal mit euch ein, dass Gott sagt, ich verhänge über euch 70 Jahre und ihr werdet so lange da bleiben. Kommt irgendeiner und sagt, hey, es ist schon Zeit zu gehen, nach der Hälfte, sage ich, nee. Das heißt, ich werde den Zeitraum völlig erfüllen und er wird sich auch erfüllen. Darum übrigens bleibt und baut Häuser, betet für die Stadt, damit ihr wenigstens in diesen 70 Jahren einigermaßen Frieden habt, aber ihr kommt vorher nicht raus. Das heißt, Gott hat für sein, wir werden aus dieser Welt nicht vorher rauskommen. So, Gott hat eine Frist festgelegt und die Feinde und diese Welt wird in dieser Zeit, solange die Gemeinde auch und Gottes Volk bedrängen können und wird es tun, Gott, bis diese 70 Jahre voll sind, bis der Zeitraum voll sein wird. Jetzt gibt es zwei Ereignisse und damit schließe ich für heute und nächstes Mal nehme ich euch damit hinein, zwei Ereignisse. Das erste Ereignis, dass Gott sagt, oder der Engel des Herrn sagt, bitte erbarm dich über dein Volk. Und aus der Perspektive des Alten Testaments spricht er über einen Zeitraum, wo er sein Volk gerichtet hat und die Tage der Erbarmung, der Gnade und des Trostes kommen werden. Und wisst ihr, wann sie begonnen haben? Beim ersten Kommen Jesu. Das ist Zacharia. Das ist dieser Engel des Herrn sagt, es ist Zeit, Gott, dass du dein Volk wahrhaftig annimmst. Es ist Zeit, dass du dein Volk wahrhaftig rettest. Die sind doch schon aus Babylon raus. Die sind doch schon und bauen eine Stadt. Aber er bittet um eine andere Rettung, versteht ihr? Er bittet um ein weit größeres Erbarmen, um einen weit größeren Trost. Das ist, warum er hier an dieser Stelle bittet. Und diese Prophetie beginnt. Ich möchte, ich bitte dich, erbarm dich. Und Gott sagt, ich will sie nochmal erwähnen. Ich werde mich über sie erbarmen. Was genau das beinhaltet und auf welche Art und Weise es hier schon zum Evangelium, zur Verkündigung des Evangeliums kommt, muss ich schon wieder euch vertrösten. Aufs nächste Mal, auf die nächste Bibelstunde. Aber wir arbeiten uns in gewohnter Weise durch. Aber das ist das, der Engel des Herrn schreit und bittet für die Erbarmen Gottes, dass er sich Volk zuwendet. Das bedeutet aber Abwendung von den Nationen. Versteht ihr? Als Gott sich dem Volk abwandte, dann wendet er sich den Nationen zu. Jetzt, wo er sich den Nationen abwendet, wendet sich seinem Volk zu. Und der Engel des Herrn fleht für eine Zeit des Trostes. Er fleht für eine Zeit des Erbarmens, der Gnade. Und dieses Ereignis oder diese Zeit hat begonnen mit dem Kommen des Messias auf dem Esel. Das ist Zacharia. Als er dann diese Stadt besucht. Das ist die Prophezeiung, die uns hier gegeben wird. Nicht so weit, wie ich gerne heute gekommen wäre. Und ich hoffe auch, dass ihr meinen Gedanken folgen könnt, aber der Auslegung dieser Vision und uns so mündiger macht, das zu verstehen. Ich möchte beten.